Genau. Also auf der Einladung, auf den Flyern stand ja, du bist es wert. Und darum wird es auch heute bei mir gehen. Ich habe vor 13 Jahren mal eine Predigt gehalten, die hieß Das Herz einer Frau. Wer von euch war dabei? Das war mein Frauenfrühstück. Frank Strate, das kann nicht sein. Du warst bestimmt nicht vor 13 Jahren hier auf dem Frauenfrühstück. Einige kennen das, gut. Dann kommt euch vielleicht einiges ein bisschen bekannt vor. Ich habe meine Freundinnen gefragt, darf ich das nochmal aufwärmen? Ich werde es auch verändern. Und dann haben sie gesagt, ja, das darfst du auf jeden Fall. Wir können uns noch an den Titel erinnern. Wir wissen nicht mehr genau, was drin vorkommt, aber es war gut. Ich gesagt, okay. Also, vielleicht kommt euch einiges heute bekannt vor. Aber das ist ein Thema, was mir so auf dem Herzen liegt. Und weil das heute ja so diese erste Ladies Night ist für uns hier in Remels, habe ich gedacht, ich möchte super gerne über das Herz einer Frau sprechen. Und ich möchte darüber sprechen, was ist eigentlich Weiblichkeit? Was macht uns als Frauen aus? Und dazu habe ich euch eine kleine Präsentation mitgebracht. Wir beginnen mal, wenn wir jetzt von der Bibel her gucken, wo kommt die Frau her? Wie hat das gestartet? Du darfst loslegen, Arne. Was denn? Muss ich irgendwas drücken? Ah, wir starten bei der Schöpfungsgeschichte. Denn das ist so, sag ich mal, der Ort in der Bibel, wo die Frau zum ersten Mal auftaucht und wo wir auch sehen, woher kommt die, warum ist sie da plötzlich und was stecken da für Hintergedanken dahinter. Und bei der Schöpfung geht es los mit diesen groben Strukturen. Es geht los mit Licht und Dunkelheit, es geht los mit Himmel und Erde, es geht weiter mit Land und Wasser. Und es wird immer mehr erkennbar. Vom Groben geht's zum Feineren. Nachdem Land und Wasser getrennt worden sind, entstehen die ersten Bäume, majestätische Bäume, weitere Pflanzen, zauberhafte Blüten. Die sind mir jetzt verloren gegangen. Zauberhafte Blüten, ihr selber habt vielleicht einen Garten, wo ihr im Frühling schaut, was da alles rauskommt. Bei meiner Freundin Kada, die heute ihre Praxis eröffnet hat, stehen 100-fach Orchideen. Ich hatte euch eigentlich ein schönes Orchideenfoto mit eingebastelt. Und dann geht es weiter. Gott beginnt das Wasser zu bevölkern. Riesige Schwärme von Fischen tummeln sich. Das ist ein Tiefseefisch. Den gibt's echt. Also gerade das, was sich in der Tiefsee tummelt, ist extrem lustig. Man muss sich da wirklich mal ein paar Fotos angucken und leuchtet in den schönsten Neonfarben. Es gibt Quallen, es gibt Nemo, den ihr alle kennt, und es gibt majestätische Wale, die sich im Wasser bewegen. Und es gibt Fische, Delfine in allen nur denkbaren Formen und Farben. Als nächstes füllt Gott den Himmel mit zauberhaften Flamingos, mit Bienen, mit Schmetterlingen, mit Singvögeln, mit Adlern, mit allem, was da in der Luft unterwegs ist. Und schließlich folgen die Tiere auf dem Land. Insekten bevölkern die Erde, lustige Eichhörnchen klettern auf den Bäumen herum, Pferde donnern über die Prärie, Pinguine schwimmen durchs Wasser. Es gibt Tiere in allen Formen und Farben und mächtige Tiger streifen umher. Und das Kunstwerk entfaltet sich in einer verschwenderischen Schönheit und Kreativität. Und was am Anfang leer war und wüst, das sprüht jetzt über vor Farbe und vor Kreativität und Humor und Schönheit und Macht. Und alles, was kommt, ist noch schöner und noch geheimnisvoller als das, was vorher war. Dazu kommen Düfte und Klänge und alles ist in Bewegung. Und schließlich schafft Gott etwas ganz Besonderes. Das sieht gut aus, oder? Adam. Kommt gerade aus der Dusche, glaube ich. Das Besondere an Adam ist, dass er in Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Gott liebt ihn. Gott hat eine Beziehung zu ihm. Mehr als zu jedem anderen Lebewesen auf der Erde. Abraham ist ein Prachtkerl. Er steckt voller Kraft und Abenteuerlust. Und Adam macht sich da wirklich ein Zuhause. Und er lernt die Tiere kennen und er darf sie benennen. Und er kann da seine Abenteuerlust in diesem Paradies so richtig ausleben. Aber nach einiger Zeit, wo er die Tiere so beobachtet, merkt er, dass ihm irgendwas fehlt. Und er sagt zu Gott, da ist irgendwie eine Leere in mir. Ich fühle eine Einsamkeit und ich sehe ja, die Tiere, die sind immer zu zweit unterwegs. Und irgendwie gibt es niemanden, der wirklich so ist wie ich, auch wenn ich mich mit einigen Tieren anfreunden kann und das meine Gefährten sind. Aber irgendwie kann es das noch nicht sein. Und schließlich lässt Gott ihn in einen tiefen Schlaf fallen. Und als Adam seine Augen wieder öffnet, sieht er etwas vor sich, ein Wesen, das so ist wie er, aber anders, viel feiner, viel zarter, viel freundlicher, meistens, aber irgendwie auch wie er und einfach atemberaubend schön. Wir müssen uns vorstellen, Eva war nackt und Adam hatte noch nie eine nackte Frau gesehen. Und ihm ist wahrscheinlich einfach nur die Kinnlade runtergefallen. Ich habe jetzt auf weitere Details verzichtet. Ihr wisst, wie nackte Frauen aussehen. Aber für Adam war das absolut atemberaubend. Und erst mit Eva ist dieses Kunstwerk wirklich komplett. Eva ist kein nachträglicher Einfall, sondern Eva ist quasi das Crescendo, der Höhepunkt der Schöpfung, da wo alles auf einmal zusammenpasst. Und Adam wurde zum Bild Gottes geschaffen, aber er verkörpert mit seinen Eigenschaften und mit seinem Wesen eine Seite Gottes. Und Eva mit ihren Eigenschaften, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Weiblichkeit, fügt das Ganze, vervollständigt ihn. Wenn wir Adam und Eva, wenn wir Männlichkeit und Weiblichkeit gemeinsam betrachten, dann sehen wir Gott. Dann sehen wir unseren Schöpfer. Und ich möchte heute darüber sprechen, was macht uns als Frauen aus? Was sind diese weiblichen Merkmale? Und ich denke, dass diese Dinge, das sind auch so, ein bisschen sind das Sehnsüchte, die Gott uns ins Herz gelegt hat als Frauen, die uns ausmachen. Und wenn wir diese Sehnsüchte verstehen und die ernst nehmen und die in unserem Leben ja, einfach denen einen Wert geben, dann hilft uns das. Dann macht das unser Herz lebendig. Und wir lesen in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Deswegen möchte ich heute über das Herz einer Frau sprechen. Und ich wünsche mir, dass das, was wir heute Abend hören, dass uns das allen hilft, ein lebendigeres Herz zu haben und ein weibliches Herz zu haben. Und es so zu leben und ja, auszuleben und zu gebrauchen, wie Gott uns geschaffen hat. Mein erster Punkt, die erste Sehnsucht, die ich in der Bibel finde und die ich so sehe in unserer Weiblichkeit, ist, wir Frauen wünschen uns zu lieben und geliebt zu werden. Und jetzt könnte man sagen, ja, die Männer auch, aber bei den Männern ist dieses Thema Anerkennung sehr groß. Und dagegen haben wir Frauen oft einen größeren Wunsch, geliebt zu werden und auch selber zu lieben. Und in der Schöpfungsgeschichte, da wird ja dann beschrieben, was Gott da dann geschaffen hat. Und da wird ein Wort benutzt. Und Martin Luther, der hat es so übersetzt, die Bibel wurde ja nicht auf Deutsch geschrieben, Entschuldigung, wenn ich euch da enttäuschen muss, aber die Sprache des Alten Testamentes ist Hebräisch. Und da gab es einen Begriff, der hieß Esa Knecto. Und Martin Luther hat es übersetzt mit Gehilfin. Jetzt haben wir ja, sag ich mal, unter Gehilfin, das könnte eine Haushaltshilfe sein oder jemand, der irgendwie eine Aushilfe oder irgendjemand, der so ein bisschen hinter jemand anderem herputzt. Und das war ja auch das Bild, was auch die Kirche lange von den Frauen hatte. Dass unsere Aufgabe ist, dem Mann so ein bisschen hinterher zu putzen und ihn so in Schuss zu halten, so ein bisschen. Und das ist aber gar nicht das, was da steht, sondern wenn wir das Wort, diese Begriffe übersetzen, Esa ist ein Wort, das kommt im Alten Testament oder in der ganzen Bibel nur noch 20 Mal vor. Und es kommt nur da vor, wo von Gott selbst die Rede ist und auch nur da, wo es um eine lebensbedrohliche Situation geht. Dieses Wort Esa heißt Lebensretter oder in diesem Fall Lebensretterin. Und der andere Begriff, Knecto, heißt Gegenstück. Das ist ein Begriff, der auch zum Beispiel in der Architektur benutzt wird, wo es ein gleichwertiges Gegenstück gibt, wo es zwei gleiche Teile gibt. Das heißt, wir als Frauen, wir sind ein Gegenstück zu Adam, ein gleichwertiges Gegenstück. Und nicht nur, um ihm ein bisschen Spaß zu bereiten oder ihm hinterher zu putzen, sondern um ihn zu retten. Warum rettet Eva Adam? Weil erst durch Eva Beziehung möglich wird. Ohne Eva gab es für Adam nur Einsamkeit. Es gab nur Freundschaft mit Tieren, aber es gab niemand Gleichwertigen. Und mit Eva gab es plötzlich jemand, mit dem er sich auf einer Ebene austauschen kann. Jemand, mit dem er lachen konnte, die den gleichen Sinn für Humor hatten. Es gab jemand, mit dem er Geschichten erzählen konnte. Jemanden, dem er zuhören konnte. Es gab jemanden, mit dem er lachen konnte, streiten konnte, Zärtlichkeiten austauschen konnte. Er konnte Sex haben. Er konnte mit jemandem anderen etwas bewegen. Sie konnten gemeinsam etwas unternehmen und sie konnten sich auch aneinander reiben und auch mal aneinander prallen, wenn es sein musste. Und somit hat Eva für Adam erst Beziehungen möglich gemacht. Gleichwertige Beziehungen mit jemandem, der so ist wie er, hat Eva möglich gemacht. Aber nicht nur das. Eva und damit wir als Frauen, wir haben auch ein besonderes Herz für Beziehungen. Und ich glaube, das wird an manchen Dingen deutlich. Zum Beispiel, wenn man sich irgendwie bei Amazon oder sowas mal die Filmauswahl anguckt oder auch was für Serien Frauen gucken. Wenn Achim und ich zusammen Film gucken wollen, dann müssen zwei Dinge vorkommen. Für ihn muss Action vorkommen, es darf nicht langweilig sein, es muss echt was passieren. Und für mich müssen Beziehungen vorkommen. Wenn ich mir so einen reinen Actionfilm angucke mit irgendwie so einer hirnlosen Story, ich langweile mich zu Tode, es interessiert mich einfach gar nicht. Und wenn ich mir irgendwie so einen Beziehungsschmöker angucke, irgendwie Sinn und Sinnlichkeit oder sowas, wo die dann da nur stehen und sich eine halbe Stunde unterhalten, dann geht mir das total ans Herz und Achim ist nur, okay. Und ich weiß auch, dass wir da als Frauen nicht immer in dieses Klischee fallen. Natürlich gibt es auch Frauen, die da einen anderen Filmgeschmack haben und man kann nicht immer hundertprozentig sagen, das ist eine Sache von Frauen und das ist eine Sache von Männern. Alleine mein Mann fällt da ein bisschen raus. Achim liebt Beziehungen und Achim liebt Kommunikation. Also er telefoniert, ich weiß nicht, bestimmt 1000 Mal so viel im Jahr wie ich. Wenn er im Auto sitzt, dann telefoniert er, ob es mit seiner Mutti ist oder mit was weiß ich wem. Aber da ist er eine Ausnahme. Ich glaube, dass generell oft wir Frauen das sind, die einen Sinn für Beziehungen haben. Und zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwelche Serien zu gucken. Ich habe früher irgendwie dann, als Noah noch klein war und ich nicht gearbeitet habe, in der Zeit habe ich irgendwie dann so Wege zum Glück und Sturm der Liebe. Und ich habe gesehen, als ich im Fitnessstudio war, das gibt es immer noch. Einiges davon, meine Schwiegerin guckt ganz gerne GZSZ. Also es gibt da so seine Bereiche und seine Sachen, wo einfach Beziehungen immer wieder eine Rolle spielen oder die Bücher, die wir lesen. Und wir wissen manchmal genau Bescheid, zum Beispiel bei GZSZ, wer gerade mit wem und wie es den Leuten geht und was da gerade so abgeht und sowas. Aber die Frage ist, wissen wir da besser Bescheid als in unserer eigenen Straße zu Hause? Und die Frage ist, wofür setzen wir diesen Sinn für Beziehungen ein? Ich glaube, dass wir als Frauen da eine ganz besondere Gabe haben und dass wir gefordert sind und dass es uns wirklich hilft und segnet und auch die Menschen um uns herum segnet, wenn wir unser Herz für Beziehungen nicht nur in irgendwelchen Schnulzenserien ausleben oder in irgendwelchen Romanen oder Liebesfilmen hier sonntagsabends auf ZDF, Inga Lindström und sowas, ich gucke sowas auch zwischendurch ganz gerne. Aber die Frage ist, setzen wir das auch in unserem Leben um? Wenn wir im Ort von jemandem hören, wir wissen ja als Frauen oft ganz gut Bescheid, wer gerade mit wem und wer gerade krank ist und wo der Mann trinkt und wo dies ist und wo das ist. Aber die Frage ist, was machen wir damit? Ich glaube, dass es unsere Herausforderung ist, auf Menschen zuzugehen und unser Herz für Beziehungen zu nutzen, um Hilfe anzubieten, um Gespräch anzubieten. Manchmal ist es vielleicht einfach nur ein kleiner Schnack auf dem Kombiparkplatz. Wenn man jemanden sieht und den hat den lange nicht mehr gesehen und man fragt einfach mal ganz ehrlich, sag mal, wie geht's dir eigentlich gerade? Hast du Zeit, kurz einen Kaffee mit mir zu trinken? Mich lange nicht gemeldet, aber vielleicht passt es dir gerade. Einfach mal nachzuhaken. Oder wenn jemand durch eine schwere Zeit geht und man weiß das, vielleicht mal eine Karte zu schreiben. Ein paar liebe Worte aufzuschreiben, Bibelvers dazu und die einzuwerfen, zu sagen, ich denke an dich, ich bete für dich, ich wünsche dir wirklich, dass alles gut wird. Das kann ich auch bei jemandem machen, den ich vielleicht nicht so gut kenne. Oder auch selber in ganz tiefe Beziehungen zu investieren. Ich habe das erlebt, ich habe das hier schon ganz oft auch erzählt auf der Bühne, wie sehr mich meine Freundschaften und meine Beziehungen in den letzten Jahren durchgetragen haben. Ich habe einige Freundinnen, eigentlich relativ viele Freundinnen, mit denen ich unglaublich ehrlich sein kann und die auch mit mir sehr ehrlich sind. Und diese Freundschaft und dieses in unserer Unterschiedlichkeit uns zu unterstützen und zu tragen, das hat mir, glaube ich, echt immer wieder das Leben gerettet. Und für manche braucht es vielleicht einen Anstoß oder auch eine Risikobereitschaft, nachdem man mal verletzt worden ist oder enttäuscht worden ist, das wieder anzugehen. Aber Beziehungen sind unser Leben. Und in tiefen und echten Beziehungen zu stehen, das macht unser Herz lebendig. Und wenn wir in andere investieren und anderen das Gefühl geben, ich sehe dich, ich nehme dich ernst, ich habe Zeit für dich, dann machen wir ihr Herz lebendig. Das ist für mich der erste Punkt. Wir wünschen uns, zu lieben und geliebt zu werden. Wir wünschen uns, in Beziehungen zu leben. Und der zweite Punkt ist einer, der vielleicht ein bisschen unangenehm ist oder wo jetzt vielleicht die meisten von euch sagen, ach nein, das trifft auch mich überhaupt nicht zu. Das ist das Thema, wir wünschen uns, dass jemand unsere Schönheit und unseren Wert entdeckt. Das wünschen wir uns als Frauen. Ich glaube, oft fängt das an, wenn wir noch ziemlich klein sind. Ich kann mich erinnern, mit meiner Freundin Mimi Ullmann, ich glaube, ihre Mutter hatte einen ziemlich abgefahrenen Schminkkasten. Und wir haben uns da echt viel geschminkt. Von meiner Mutter durften wir immer die Kleider anziehen, ihr altes Verlobungskleid und alles, was sie noch so aus den 70er Jahren rumliegen hatte. Und wir haben uns wahnsinnig gerne verkleidet. Wir durften sogar mit ihrem Hochzeitskleid spielen. Wir haben uns gerne verkleidet. Wir haben Tänze eingeübt. Wir haben Choreografien eingeübt mit den Freundinnen. Und dann mussten wir irgendjemanden finden, der sich das anguckt. Und weil nur dann, ne, macht es richtig Spaß. Wir haben Modenschauen vorbereitet. Ich hoffe, dass diese Videos, da gab es dann schon Videokameras, dass die niemals irgendwo auftauchen. Da haben es die Kids heutzutage ja noch viel schwerer. Die Mami postet das dann gleich auf Facebook und man wird es irgendwie nie wieder los. Aber so, das haben wir halt gemacht. Und ich glaube, dass bei vielen Mädchen, bei vielen jungen Frauen das in der Kindheit dazugehörte. Aber ich glaube auch, dass viele sehr schnell gemerkt haben, ihre Eltern haben da eigentlich gar kein Interesse dran. Sie kriegen gar nicht das Feedback, was sie sich wünschen. Und da sagt vielleicht jemand, ach, hör mal eben auf mit dem Philofans oder ich habe jetzt gerade keine Zeit. Du wagst es an, meine Sachen zu gehen, bring die sofort wieder zurück. Und das verletzt uns. Vielleicht kriegen wir sogar ein Feedback, dass sich jemand über uns lustig macht. Unsere Eltern oder Freunde oder Geschwister. Oder was weiß ich, irgendjemand in unserem Umfeld, der über uns lacht und uns das Gefühl gibt, an uns ist eigentlich gar nichts, was aufregend ist oder was bemerkenswert ist. Und dann sind wir mit diesem Thema Schönheit und Weiblichkeit und aufzufallen und das auszuleben recht schnell durch. Es gibt auch Frauen, die haben mit ihrer Weiblichkeit schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt Frauen, die verstecken ihre Weiblichkeit, sie verstecken ihre Schönheit, weil sie gemerkt haben, dass es gefährlich sein kann, zu seiner Weiblichkeit zu stehen. Es kann gefährlich sein, schön zu sein, weil man damit Dinge und Reaktionen hervorruft, die man eigentlich nicht hervorrufen wollte. Und auch das ist der Grund für viele Frauen, warum sie das Thema ziemlich schnell abhaken und sich von dem Thema Schönheit und Weiblichkeit versuchen zu verabschieden. Und obwohl wir das vielleicht nicht glauben würden, Gott hat jede von uns auf unsere ganz eigene Art und Weise schön gemacht. Jede von uns ist seine Prinzessin, seine geliebte Tochter. Und wenn du abends im Bett liegst und schläfst, dann sitzt er da und betrachtet dich und er freut sich an dir. Er ist stolz auf dich. Und du berührst sein Herz, weil er dich so sehr liebt. Und die Frage ist, was ist mein Wert? Oft machen wir dieses Thema Schönheit, bringen wir mit unserem Wert in Verbindung. Und da gibt es eine Geschichte in der Bibel, die mir wahnsinnig viel bedeutet und die ihr bestimmt auch schon 10-mal von mir gehört habt. Das ist mir aber egal. Ich möchte sie trotzdem noch mal ganz grob anreißen. Und da geht es um Jesus, der einer Frau begegnet ist, die für die Menschen vor Ort in Israel damals der allergrößte Abschaum war. Sie war eine Heidin, eine Samaritanerin, die wurden von den Juden verabscheut. Sie war eine Frau und war damit schon mal gesellschaftlich ganz unten. Und sie war nicht mal eine angesehene, verheiratete Frau, sondern sie war eine Frau, die in ihrem Dorf wirklich den letzten Ruf weg hatte. Sie hatte schon den fünften Mann und mit dem war sie nicht mal verheiratet. Und was macht Jesus? Er setzt sich über alle gesellschaftlichen Konventionen hinweg. Es wäre strengstens verboten gewesen, für ihn mit dieser Frau zu reden. Aber er sieht sie und er bittet sie nicht nur, ihm etwas Wasser aus dem Brunnen zu holen, sondern er verwickelt sie in eine theologische Diskussion. Und am Ende gebraucht er sie, um ihr ganzes Dorf zu berühren und zu bekehren. Und er bleibt sogar 2 Tage in diesem samaritanischen Dorf und verbringt Zeit mit den Menschen. Und diese Frau war der Schlüssel dafür. Und da macht Jesus so deutlich, dass sein Wert nichts damit zu tun hat, wie andere Menschen über uns denken. Der Wert, den Jesus in uns sieht, hat nichts damit zu tun, wie unsere Geschichte aussieht, welche Fehler wir schon gemacht haben. Und ich habe noch etwas für euch. Unser Wert hat auch nichts mit dem Umfang unserer Oberschenkel zu tun. Denn im Moment ist das auch ein Thema, finde ich. Jeder, der irgendwie auf Instagram oder sowas unterwegs ist und da die ganzen Fotos sieht von diesen tollen Insta-Ladies, die wer weiß wo auf der Welt rumtingeln und immer ihre mega langen, dünnen Beine in die Kamera halten, da kann man echt Komplexe kriegen. Und ich glaube, dass wir als Frauen wirklich immer öfter unseren Wert auch in Verbindung bringen mit unserer Figur, mit unserem Äußeren. Und es hat damit nichts zu tun. Und auch unsere Geschichte hat damit nichts zu tun. Und ich möchte euch das mal demonstrieren. Könnt ihr sehen, was es ist? Es ist ein 100-Euro-Schein. Was ist der Wert? 100 Euro. Ihr dürft ruhig ein bisschen, ne, mitmachen. Wenn ich den jetzt zerknüdel und ich zerquetsche den einfach mal so richtig und bin mal richtig gemein zu dem, was ist dieser 100-Euro-Schein wert? Jetzt trete ich da drauf, ich mache ihn ganz schmutzig. Ich trete da drauf und zerquetsch ihn so richtig. Jetzt ist er ganz dreckig und sieht ganz alt aus. Nicht ganz so, weil unser Teppich hier ein bisschen zu sauber ist. Auf der Straße hätte das jetzt besser funktioniert. Was ist dieser 100-Euro-Schein jetzt wert? Ich habe den 100-Euro-Schein zerrissen, er ist kaputt. Was ist der jetzt wert? 100 Euro. Ich werde damit morgen zur Bank gehen und ihn mit Tesafilm wieder zusammenkleben und dann nehmen die den zurück. Der ist wirklich immer noch 100 Euro wert. Und ich möchte euch das heute mitgeben. Ich habe Achim im letzten Moment noch angerufen und gesagt, bring mir bitte einen 100-Euro-Schein vorbei. Ich habe die nicht immer in meiner Hosentasche. Bring mir bitte einen 100-Euro-Schein vorbei. Ich möchte diesen Frauen deutlich machen, dass sie wertvoll sind. Und dass ihr Wert nichts damit zu tun hat, wie ihr Leben bisher aussah. Es hat nichts damit zu tun, wie die Leute über euch reden. Es hat nichts damit zu tun, wie ihr bisher von anderen behandelt worden seid. Durch den Dreck gezogen worden seid. Kaputt gemacht worden seid. Euer Herz sich vielleicht zerrissen anfühlt. Ihr seid wertvoll. Behalte dieses Bild im Kopf, vergesst das nicht. Und das ist es, was Schönheit ausmacht. Schönheit ist nicht nur äußere Schönheit. Ich habe so viele Freundinnen, die würden vielleicht keine Misswahl gewinnen. Aber die Schönheit, die sie ausstrahlen, die Sicherheit, die Freude, die Liebe, die Freundlichkeit, die Energie, die Power. Diese Frauen sind einfach umwerfend und jeder, der sie kennt, würde diese Frauen als schön bezeichnen. Und da kommt dieses Innere und das Äußere zusammen. Man kann das nicht voneinander trennen. Und da habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden von Coco Chanel, die kommt nicht aus der Bibel. Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du entscheidest, du selbst zu sein. Zu wissen, wer du bist. Was hat Gott mir mit auf den Weg gegeben? Was sind meine ganz persönlichen Stärken und Schwächen? Wo liegt meine Schönheit? Außen und innen? Und damit sicher zu sein und zu wissen, ja, so bin ich. Und ich muss mich nicht mit irgendwelchen Topmodels vergleichen. Ich muss mich auch nicht mit der attraktiven Nachbarin vergleichen. Ich muss mich mit niemandem vergleichen. Ich bin ich und ich bin gut so. Ich bin wertvoll. Und es gibt noch ein Zitat. Schönheit bedeutet, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Es geht darum, zu wissen und zu akzeptieren, wer du bist. Und das finde ich total wichtig und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Das ist Schönheit. Und Schönheit bedeutet auch, wenn ich einer schönen Frau begegne, dann gehe ich danach nicht weg und fühle mich schlecht. Sondern eine wirklich schöne Frau, die auch eine innere Schönheit besitzt, die vermittelt mir einen Wert. Und sie macht mir deutlich, dass auch ich etwas zu geben habe. Und du kannst dich an ihrer Schönheit erfreuen, aber du fühlst dich danach nicht schlecht oder minderwertig. Jede Frau hat eine Schönheit zu offenbaren, äußerlich und innerlich. Und unsere Schönheit gibt anderen die Erlaubnis, auch schön zu sein. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns von diesem Thema nicht verrückt machen lassen, aber es auch ernst nehmen und uns auch schön machen dürfen und es auch feiern dürfen. Und genau, innere und äußere Schönheit kommen zusammen und in unserer inneren und äußeren Schönheit spiegeln wir auch Gottes Schönheit und seine Herrlichkeit wieder. Ist das nicht cool? Da sind wir zu seinem Ebenbild geschaffen. Genau. Mein erster Punkt war, lieben und geliebt zu werden. Der zweite Punkt war, dass jemand unsere Schönheit und unseren Wert erkennt. Könnt ihr noch? Ja, seid ihr noch bereit für einen weiteren Punkt? Gut. Mein letzter Punkt ist, dass wir als Frauen uns danach sehnen, gebraucht zu werden und einen Unterschied zu machen. Wenn wir Frauen nach Gottes Herz sind, dann heißt das nicht, dass wir einfach nur lieb und nett sind und niemandem auf die Füße treten. Sondern Frauen nach Gottes Herzen sind oft Kriegerinnen. Sie sind oft Kämpfernaturen. Und sie scheuen sich nicht davor, Opfer zu bringen. Manchmal gibt es Dinge, die es in uns hervorrufen, dass wir eine Kämpferin werden. Das kann eine Ausnahmesituation sein, wie zum Beispiel eine Geburt. Wer von euch hat schon einmal eine Geburt erlebt? Ja, es sind schon einige. Bei wem fühlte sich das wie ein Kampf an? Ja, ne? Alleine das ist schon etwas, wo ich danach gedacht habe, Mann, ich habe das überlebt. Krass. Ich hoffe, den meisten von euch ging es nicht so. Und wenn du noch keine Geburt hinter dir hattest, bei dir wird's total easy. Aber manchmal sind das auch Angriffe auf Personen, die das in uns hervorrufen. Auf Menschen, die uns am Herzen liegen, denen es nicht gut geht. Oder auch Angriffe auf Werte, die uns wichtig sind. Und wo wir merken, wo unser Herz weich ist. Und wenn wir Situationen und Menschen an unser Herz lassen, dann finden wir Dinge, für die es sich lohnt zu kämpfen. Und dann finden wir Menschen, für die es sich lohnt zu kämpfen. Und das ist wieder ein Bereich, der bei jeder von uns komplett unterschiedlich aussieht. Ich könnte hier die unterschiedlichsten Beispiele erzählen von Frauen, die auf ihre Art und Weise kämpfen. Ein Beispiel, was mir einfällt, ist, dass ich einige Frauen kenne, die Pflegemütter sind, die wirklich Kämpfe gekämpft haben mit Behörden, mit Krankenkassen, mit Therapeuten, mit ihren Pflegekindern, mit dem Rest der Familie, mit sich selbst, mit Gott, um für ein Kind da zu sein und ihm ein möglichst sorgenfreies und normales Leben zu ermöglichen, was es sonst nicht gehabt hätte. Und die Frauen, die ich kenne, die das erlebt haben, die wissen, das war ein Kampf. Und die haben wirklich ihr Leben investiert für einen einzigen Menschen, der eigentlich nicht zu ihrer Familie gehörte. Es gibt Frauen, die sehen ihren Auftrag eher im Businessbereich, da einen Unterschied zu machen, da einen guten Spirit reinzubringen. Es gibt Frauen in der Politik, die da ihre Berufung sehen. Es gibt Frauen, die unglaublich tolle Besuchsdienste machen, die einfach mit Menschen zusammen sind und mit Leuten Zeit verbringen. Es gibt Frauen, ich habe jetzt noch mal ein Buch gelesen über Corrie ten Boom. Da habe ich auch noch mal ein paar Bilder für euch. Corrie ten Boom war auch eine Kämpferin. Sie lebte in den 30er Jahren in Holland und war dort schon um die 40 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg losging und die Nazis an die Macht kamen in den Niederlanden. Und als Corrie erlebte, die arbeiteten und wohnten im Judenviertel, denn sie hatten ein Uhrmachergeschäft, und als sie erlebte, wie ihre ganzen Nachbarn und Freunde da in diesem Gässchen, in dieser Straße nach und nach deportiert worden in die KZs, da hat sie mit ihrer ganzen Familie, mit ihrem Vater und mit ihren Schwestern einen Plan geschmiedet, wie sie in ihrem Haus, ganz oben seht ihr das Wort Secret Room in diesem Türmchen, da haben sie einen geheimen Raum eingerichtet. Und in einigen Jahren, in denen die Nazis an der Herrschaft waren, wirklich Hunderten von Menschen das Leben gerettet, indem sie in diesem Raum versteckt haben und dann ihnen geholfen haben zu flüchten. Die ganze Familie hat dabei ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Corys Vater war schon relativ alt und schließlich wurde die Familie auch verraten und Cori und ihre Schwester kamen ins Konzentrationslager. Das war eine sehr, sehr schreckliche Zeit und sie beschreibt sehr viel, was sie da erlebt haben. Ihre Schwester ist dort gestorben, sie wurde von einem der Aufseher im Prinzip zu Tode gequält. Und Cori hat durch ein absolutes Wunder, durch einen Formfehler, wurde sie aus dem KZ entlassen, kurz bevor alle Frauen in ihrer Altersstufe umgebracht worden sind. Und Cori kam nach Deutschland, um zu predigen und sie traf ihren alten Aufseher wieder. Und die beiden schauten sich in die Augen und sie vergab ihm. Und dann begann sie als alte Frau wirklich bis ins hohe Alter um die Welt zu reisen. Sie sprach in den dunkelsten Gefängnissen, in den schlimmsten Gefängnissen, die man sich vorstellen kann auf dieser Welt. Und sie sprach über Vergebung und über Jesus Christus. Und diese Frau hat eine Not gesehen, sie hat einen Schmerz gesehen und sie hatte selber nie Kinder. Aber sie hat so vielen Menschen das Leben gerettet und sie hat so einen unglaublichen Unterschied gemacht, dass sie einen Ehrentitel bekommen hat vom Volk Israel. Und so gibt es unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, etwas zu bewegen. Und jeder von uns hat ganz konkrete Möglichkeiten. Jeder von uns hat irgendwo Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir haben ganz besondere Begabungen. Wir haben ganz besondere Themen, die unser Herz zum Schlagen bringen. Und wir haben die Möglichkeit, auch eine Wut zu entwickeln über Situationen. Und wenn unser Herz weich ist und wenn wir Dinge an unser Herz lassen, dann kann sich in uns die Bereitschaft bilden, dass wir einen Unterschied machen. Das sind meine drei Punkte heute Abend. Und bevor ich jetzt noch tiefer einsteige, ich möchte euch keine Panik machen. Ich werde nicht noch tiefer einsteigen. Ich möchte es gleich nochmal zusammenfassen. Aber ich möchte euch jetzt einmal einladen. Wir werden mit der Band noch ein Lied singen. Ihr dürft jetzt nochmal aufstehen und dürft das nochmal einfach so für euch ein bisschen sacken lassen. Ich habe vorhin gesagt, dass wir als Menschen zum Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Und das, was uns als Frauen ausmacht, ist eine Seite Gottes. Und das ist das, was Gott sich wünscht. Gott wünscht es sich, zu lieben und geliebt zu werden. Was er sich von uns wünscht, ist nicht, dass wir religiös werden. Ist nicht, dass wir in eine Gemeinde gehen. Was Gott sich von uns wünscht, ist eine lebendige Beziehung. Er wünscht es sich, dass wir uns mit ihm austauschen, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir danach fragen, was seine Gedanken sind, wie er uns sieht, wie er die Menschen um uns herum sieht, was ihm wichtig ist. Und er wünscht sich, dass wir so viel Vertrauen haben, dass wir uns auch trauen, uns vor ihm zu öffnen. Wir dürfen vor ihm schimpfen. Wir dürfen ganz ehrlich sein vor ihm. Wir dürfen unseren Schmerz, unsere Enttäuschung ihm an den Kopf knallen. Und er kann da total gut mit umgehen. So wie wir das auch mit einer guten Freundin oder unserem Ehemann machen würden. Und Jesus sagt, das wichtigste Gebot von allen ist das: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das, was Gott sich von uns wünscht. Er wünscht sich, zu lieben und geliebt zu werden. Der andere Bereich ist, dass Gott sich wünscht, dass wir seine Schönheit entdecken. Die Natur, die Bilder, die ihr vorhin gesehen habt, ist nicht nur funktional. Wenn man sich mal damit auseinandersetzt, ob es eine Giraffe ist oder so ein Tiefseefisch oder eine Qualle oder eine Frühlingsblume. Wenn bei euch die Rosen langsam aufgehen oder die Klematis oder der Storchschnabel oder was immer bald kommt, dann dürft ihr wissen, dass jede Blüte ein Liebesbrief ist für uns. Das ist nicht nur da zum Fortpflanzen und zum Bestäuben und für die Bienen und so. Sondern jedes Kinderlachen, jeder Sonnenaufgang, jedes Vogelzwitschern, jede einzigartige Schneeflocke ist ein Liebesbrief an uns. Und Gott wünscht sich, dass wir das sehen. und dass wir seine Schönheit erkennen und dass wir das an unser Herz lassen. Und seine Schönheit flüstert uns zu, alles wird gut. Ich liebe dich, mein Kind. Das ist das, was wir von der Schönheit Gottes mitnehmen dürfen. Und der dritte Punkt, das war, das einen Unterschied zu machen, für etwas einzustehen, ein Opfer zu bringen, für etwas zu kämpfen. Und es gibt nichts Größeres, was man für jemand anderen tun kann, als für jemanden zu sterben. Und das ist das, was wir an Ostern feiern, dass Jesus, wir haben gerade von den durchbohrten Händen gesungen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass da jemand bereit war, sich foltern und ermorden zu lassen, weil er dich so sehr liebt, weil du wertvoll für ihn bist, damit du trotz deiner Unperfektheit, trotz deinem Menschsein, trotz deiner Fehler eine Beziehung mit diesem heiligen Vater haben kannst. Dafür war Jesus bereit, sich foltern und ermorden zu lassen. Das ist das Allergrößte, was man für jemand anderen tun kann. Und das hat Jesus getan. Er war gerade mal Anfang 30. Und er hat es für dich getan. Und deswegen möchte ich heute Morgen auch, oder heute Abend auch eine Einladung aussprechen. Wenn ich als Mutter von meinen Kindern getrennt wäre, ich würde zum Beispiel wie auf einer Flucht oder in irgendeiner Naturkatastrophe mein Kind verlieren und ich wüsste nicht, wo mein Kind wäre. Ich glaube, es wäre für mich ungefähr das Schlimmste, was ich mir in meinem Leben vorstellen könnte. Und das ist genau das, wie sich der Vater fühlt, wenn wir als Kinder uns von ihm fernhalten und wenn wir irgendwie vielleicht glauben, es gibt da irgendwie einen Gott, aber wir sind nicht bereit oder wussten vielleicht auch bisher gar nichts davon, dass wir mit ihm in einer lebendigen Beziehung leben können. Das ist das, was er sich über alles wünscht als Vater. Dass wir zu ihm laufen, dass wir in seine Arme rennen, dass wir unser Herz bei ihm ausschütten, dass wir uns mit ihm zusammen freuen, dass wir Vertrauen zu ihm haben. Und wenn du vielleicht im Moment das Gefühl hast, du hast eigentlich so ein bisschen fern von deinem Vater gelebt, dir war gar nicht so bewusst, wie lieb er dich eigentlich hat und wie gerne er das Leben mit dir teilen möchte, dann möchte ich dich heute Abend einladen, das neu zu entdecken und da auch einen Schritt auf ihn zuzumachen. Und der Ort des Vaters ist der, wo wir Heilung finden von Enttäuschungen, von Verletzungen, die wir erlebt haben, da wo wir uns vielleicht so fühlen. Das ist der Ort, wo wir Tesafilm finden, wo das Bügeleisen rauskommt, wo wir reingewaschen werden, wo unsere ursprüngliche Schönheit wiederhergestellt wird. Das ist auf dem Schoß des Vaters. Und ich möchte euch jetzt einfach mal einladen, die Augen zu schließen. Und ich möchte gleich eine Einladung einfach aussprechen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Deswegen lade ich euch einfach mal ein, die Augen zu schließen. Und wenn du dich davon angesprochen fühlst und du hast das Gefühl, du hast eigentlich die letzte Zeit ziemlich entfernt von deinem Vater gelebt und vielleicht war dir gar nicht bewusst, wie sehr er sich deine Nähe wünscht. Und du möchtest das ändern, du möchtest heute Abend einen Schritt auf ihn zugehen und sagen, ich freue mich so, dass du mich so liebst und ich möchte das ganz neu erfahren. Ich möchte ganz neu in deiner Gegenwart leben und mich von deiner Liebe berühren lassen. Dann darfst du jetzt einen Schritt auf ihn zugehen und dann darfst du das durch ein Handzeichen zeigen. Das ist einfach ein Zeichen für dich selbst, dass du weißt, ich habe da eine Entscheidung getroffen. Ich möchte da was ändern. Super, da sind schon Hände oben. Ihr dürft gerne eure Hände heben, wenn euch das angesprochen hat. Super, Wahnsinn. Vater, ich danke dir so sehr für jede einzelne Frau heute Abend hier, die ganz neu von deiner Liebe berührt worden ist. Und Vater, ich danke dir dafür, dass jede Frau hier so unglaublich wertvoll für dich ist. Vater, du siehst unsere Verletzungen, du siehst unseren Schmerz, du siehst unsere Fehler, du siehst unsere Kämpfe. Aber du siehst auch unsere Hoffnung, unsere Begabung, du siehst die Dinge, die unsere Augen zum Leuchten bringen und unser Herz zum Schlagen bringen. Und wir wollen damit einfach zu dir kommen und wir wollen dich einfach bitten, dass du ganz neu in unseren Herzen arbeitest. Dass du uns ganz neu deutlich machst, wo du uns gebrauchen willst. Wo wir das Leben von anderen Menschen verändern können, besser machen können. Wo wir für andere Menschen kämpfen und eintreten können. Du möchtest uns zeigen, wo und wie viel Schönheit in uns steckt. Dass wir lernen, uns selber und andere mit ganz neuen Augen zu sehen. Und Vater, du möchtest uns lehren, mit dir in einer Beziehung zu leben, die ganz ehrlich ist, die ganz vertrauensvoll ist. Und ich danke dir so sehr von ganzem Herzen für jede einzelne Frau, die sich heute Abend gemeldet hat oder sich vielleicht auch nur im Herzen gemeldet hat. Vater, du siehst, was in unseren Herzen ist. Und ich weiß, dass jetzt eine Party im Himmel ist, weil du dich so freust. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Wir wollen jetzt noch eine Zeit haben, wo wir gemeinsam nochmal aufstehen und Lobpreis machen. Wir wollen nochmal so diese Wahrheit auch aus den Liedern in unseren Herzen wirken lassen. Und wenn du dich gerade gemeldet hast, dann wollen wir dich ganz besonders einladen. Wir haben da hinten, das ist so ein schönes leuchtendes Schild, das heißt Gebet. Und da sind einige Frauen, die möchten gerne mit dir beten. Vielleicht sind irgendwelche Verletzungen hochgekommen, irgendwelche Nöte hochgekommen durch die Predigt. Oder du hast gerade deine Hand gehoben. Dann möchte ich dir wirklich empfehlen, mit jemandem darüber zu sprechen, dass jemand dir nochmal die Hand auf die Schulter legt und für dich betet. Und dass du Jesus ganz neu dein Leben übergibst. Und dazu habt ihr jetzt die Möglichkeit. Ich möchte euch einfach einladen, aufzustehen. Die Band steht noch vorne. Und jetzt dürfen wir einfach nochmal wirklich Gottes Größe feiern.